eine schwarze Pille kredenzt von Gottfried Benn mit Anmerkungen meinerseits. Herzlich willkommen, liebe Grüße aus Wien. Schön, dass ihr bei einer Audioanalyse reingeschalten habt, auch wenn sie sich mit einem tragischen Thema beschäftigt und vielleicht in seltener Ehrlichkeit daherkommt. Zitat Gottfried Benn. Keine Propaganda kann Exkremente in Maiglöckchen verwandeln. Die weißen Völker sind im Ausgangsstadium, ganz gleich, ob die Theorien über den Untergang heute Geltung haben oder nicht. Die Auflösung ist greifbar, eine Rückführung auf frühere Zustände unmöglich, die Substanz ist abgegeben. Hier gilt das zweite Wärmegesetz. Die neue Macht steht da, die Zündschnur am Feuerzeug. Ob Mondsturz oder Atomzertrümmerung, Vereisung oder roter Hahn, welche Methode immer sie beliebt, die Verwandlung, das Ewige, der Geist, der Gegenspieler, der platten Vernünftigkeiten des reinen Konsums zusammengefasst, des natürlichen Weltbilds. Also lasst sie regieren, vom volkswirtschaftlichen aus und vom biologischen aus und von der Rohkost aus. Das sind ja alles Schemen der Vernichtung. Die Rasse fühlt weiter, sie passt sich dem nicht mehr an, sie ist unbeweglich geworden, sie bleibt um ihren Kern herum liegen. Und dieser Kern ist der Geist, das heißt der Nihilismus. Wer diesen Gedanken nicht erträgt, steht unter den Würmern, die nisten im Sand und im Feuchten, das die Erde ihnen auferlegt. Wer sich noch eine Hoffnung rühmt, indem er seinen Kindern ins Auge blickt, deckt den Blitz mit seinen Händen und kann sich doch der Nacht nicht entziehen, die die Völker wegnimmt von ihren Städten. Dies ist das Gesetz. Nichts ist, wenn je etwas war, nichts wird sein. Der schönste und der tiefste Gott geht vorüber, der einzige, der das Geheimnis des Menschen trug. Je größer die Erkenntnis, umso unendlicher das Leid. Soweit Gottfried Benn, den ich gelesen habe in der letzten Woche. Wie ich krank da niederlag, und tatsächlich sind diese Gedanken mir nicht fremd. Und tatsächlich muss ich sagen, dass es um die Substanz unseres Volkes und unserer Kultur sehr, sehr schlecht bestellt ist. Denn wenn wir uns ansehen, unser Volk und die europäischen Völker Anfang des 20. Jahrhunderts, und auch da lag schon eine lange sieche Phase, eine Phase des Nihilismus, Atheismus, Sozialismus, Hedonismus hinter diesen Völkern, die niemand geringerer als Nietzsche sehr früh erkannt hat, war hier immer noch sehr viel Kraft, sehr viel Lebendigkeit. Große und starke Familien und auch ganz entscheidend und ganz wichtig, große Frauen, all das war noch vorhanden. Was meine ich mit großen Frauen? Die Frauen, die bereit sind, so unendlich viel zu ertragen, eine große Familie haben, ihre Kinder großzuziehen, die glänzen in einer tiefen Bescheidenheit, Zufriedenheit, einer Ordnung, einer gewissen integren, aufrichtigen Reinheit, die man heute fast nur mehr bei Großmüttern oder alten Müttern, bei Frauen um die 40 und 50 sieht, die selber in konservativen Bereichen groß geworden sind. Und warum gerade die Frauen? Weil diese Frauen, selbst wenn Männer entarten und ausarten in Ideologien, immer Träger einer Familie und damit eines Volkes sein können. Auch Karl Marx, Max Stirner hatte noch so eine Frau oder so eine Mutter. Ja, auch Andreas Baader und die RAF-Terroristen, die Träger der Studentenbewegungen, kamen noch aus solchen Familien, in denen Substanz, Ordnung und Stabilität da war. Und jetzt, wie in einem Flussdelta, es löst sich alles auf, wie ein Tau, ein Seil, das zersprakelt wird in die kleinsten Fäden, löst sich jede Substanz auf. Und alle sind betroffen und alle befallen. Und ich kann es selbst auch einem Friedrich Höfer nicht übel nehmen, wenn er dann sehnsüchtig in andere Welten, Völker und Kulturen schielt, wo es diese Strukturen und diese Frauen auch noch im jugendlichen Alter zuhauf gibt. Und was Benn schreibt, diese irreversible Auflösung, dieser Zusammenbruch, diese sehr gut von ihm beschrieben aufgesprengte Schale, die, wie er sagt, weißen Rassen darstellen, die um ihren Kern, ihren entfalteten und aufgesprengten Kern, nämlich den Geist und den Nihilismus, herumliegen, tot, nicht mehr durchströmt von Adern, vom Leben, sondern einfach nur mehr erstarrt in Starrformen, die jetzt zermahlen werden. Das ist eine, ja, eine Analyse, die ich auf jeden Fall teilen kann. Und diese Analyse ist auch die Grundtendenz des Werks von Friedrich Hoefer und von Simon Kissling. Und diese Audioanalyse von mir ist auch eine, nach der notwendigen Kritik, nach der brüderlichen, kollegialen Kritik, eine späte Anerkenntnis ihrer Grundkritik und ihrer Grundtendenz. Ja, wir befinden uns im Nachstadium eines Nachstadiums. Wenn ich mir anhöre, wie Martin Heidegger und Nietzsche in ihrer jeweiligen Zeit klagen über die allgemeine Verrohung, Verwahrlosung, die Oberflächlichkeit des Lebens, ja, den Individualismus, dann kann ich nur dröhnen und höhnisch auflachen. So viel an Substanz und Ordnung war damals erst recht am Land, wenn man jetzt von den Asphaltzonen wegging, in den Völkern Europas, in unserem Volk noch vorhanden. Heute ist das nicht mehr da. Und ich merke es bei mir selbst, jeder merkt es bei sich selbst, die meisten Menschen fühlen ein durch und durch modernes Leben, wenige Inseln eines anderen Lebens, wie man es zum Beispiel in Schnellroda erlebt und wie das tatsächlich dort authentisch auch noch gelebt wird, gibt es immer seltener, und sie umzusetzen und zugleich aber auch eine Karriere zu haben, beruflich erfolgreiches Leben zu führen, politisches Leben zu führen, wird immer härter und immer schwieriger. Und das authentische Leben am Land, das im Tradlife ersehnt und angestrebt wird, ist natürlich auch nichts Natürliches, sondern ist gerade in seiner Abspaltung und in seinem Weg vom Land auch eine ganz bestimmte existenzialistische und spezielle Reaktion auf diesen Verfallszustand. Und wenn dann Leute von der Benedict-Option sprechen, jetzt habe ich es fast Englisch ausgesprochen, und sagen, ja, genau wie damals, Völkerwanderung, wir ziehen jetzt zurück in klösterliche Gemeinschaften. Natürlich nicht genau wie damals. Damals gab es keine moderne, keine Drag-Queen-Storytimes. Es gab diesen modernen, monadenhaften Lebenszustand in der Großstadt, der um sich greift, eben nicht. Der aber auch genau die ganzen Migranten und Moslems anzieht. Da, glaube ich, hat Hoefer ein zu großes Vertrauen auf die antimoderne Kraft des Islams. Also damals waren diese benediktinischen, klösterlichen Zivilisationsoasen nicht umgeben von Atheismus und modernen Nihilismus von einer Weltnacht, sondern eben von rohen, aber gesunden und stabilen Barbaren. Und aus denen und mit denen konnte dann auch, wie das Kissling beschreibt, ein neues Volk und neue Ethnogenesen entstehen, zwischen natürlich auch relativ verwandten, ethnisch und kulturell nahestehenden Völkern. Das ist heute nicht möglich, davon bin ich überzeugt. Ich glaube nicht, dass eine Aufbruchskraft in den Völkern und insbesondere nicht in den abendländischen westlichen Völkern lebt. Und das ist auch immer meine mir unangenehme und mir schwerfallende Kritik, die ich dann üben muss, auch an jungen Menschen, die an Temperaturerhöhung leiden und die sich nach einem neuen Fiume, nach einem neuen Aufbruch, nach einer neuen Jugend- und Wandervogelbewegung sehnen, die ist nicht wegzudenken von dem demografischen Übermaß, das es damals noch gab, die unzähligen aus allen Dörfern hervorströmenden, jungen, gesunden, kräftigen Kinder, die alle selber Kinder mit zahlreichen Geschwistern sind. Es gibt unzählige Untersuchungen, die zeigen, dass Einzelkinder oder Kinder mit nur einem Bruder oder einer Schwester einen ganz anderen Charakter haben, eine ganz andere Lebensdynamik haben, eine ganz andere Herangehensweise an das Leben. Sprich, 30 Millionen einer jungen Generation, die alle Einzelkinder sind, weisen eine ganz andere Dynamik, Spannung, Kraft und auch Stärke auf als 15 Millionen eines anderen Volkes einer Generation, die aber alle in Familie mit 3 oder 4 oder 5 Kindern leben. Ganz entscheidender Punkt, es ist nicht nur die Quantität und die Masse, sondern es ist auch die Qualität, die Art des Wie etwas angeordnet, strukturiert und aufgebaut ist. Das sind unzählige Faktoren, die aufeinander einwirken und die einfach einem klar machen müssen, dass eine mythische, vitalistische Jugend-, Macht- und Massebewegung in der Form, wie man es im 20. Jahrhundert erlebt hat, heute rein demografisch den westlichen Völkern verwehrt ist und bleiben wird. Die Ausflüchte und Auswüchse, die dieser Vitalismus und diese und diese Temperaturerhöhung dann nimmt, heute völlig verstiegene digitale Hirngeburten, Sternbesiedelung, Männergruppen, die Krypto traden und sich irgendwo auf digitalen Nomadenstreifzügen treffen, hervorgegangen aus Pickup-Szenen, jetzt über Bronze Age Pervert und Andrew Tate, so Art digitale Cyber-Männerbundartige Fantasien und Visionen, die meistens nur bebilderte Fantasien auf Twitter, Moodboards bleiben, aber nie wirklich umgesetzt werden. Das ist ja ebenso kraft- und wirkungslos, wenn es um dieses neue Fiume geht, wie die bemerkenswerten, aber doch auch kläglichen und versagenden Versuche mit dem bestehenden demografischen jugendlichen Potenzial, das es in weißen westlichen Nationen gibt. Noch so etwas wie Jugend- und Massenbewegungen, Mobs und Straßenbewegungen aufzubauen. Ich bringe hier oft den Verweis auf die 90er Jahre, in denen es noch einen relativ geburtenstarken Jahrgang gab und vor allem ganz entscheidend einen qualitativ demografischen Druck. Also Generation für Generation, muss ich vorstellen, nimmt die Zahl der indigenen Jugendlichen und nochmal reduzierend jungen Männer, die Träger einer starken neuen Bewegung, eines Trends, einer Subkultur sein können, ab. Sie, ja, halbiert sich fast, kann man sagen. Es könnte wahrscheinlich sogar noch stärker ist die Reduktion. Diese Reduktion führt aber auch dazu, dass, weil das deutsche Staatsgebiet sich ja nicht reduziert, diese Indigenen verdünnt werden. Sie werden nicht nur ausgedünnt, ja, und werden immer weniger, sondern sie werden auch noch ersetzt und beigemengt durch die Ersetzungsmigranten und Ersetzungsgeburten zu einer versprengten ethnischen Minderheit, die dafür ein typisches Verhalten an den Tag legt. Ja, es gäbe theoretisch noch genügend junge deutsche, französische, italienische Männer. Wenn man die Schweiz, Deutschland und Österreich zusammennimmt, sind das viele Millionen und sie könnten, wenn sie konzentriert werden, ein großes Volk bilden. Aber in ihren Lebensentwürfen, und die lassen sich nun mal nicht so einfach ändern, in ihren Lebensentwürfen, in ihrem Wie, in der Art und Weise ihres Aufwachsens, sind sie eine quantitativ noch beachtliche Masse, die qualitativ aber vereinzelt ist und gebrochen ist, isoliert ist und geschwächt ist. In dem Sinne verstehe ich es völlig und halte ich es für völlig richtig, wenn vitalistische Bewegungen diese Leute stark, stolz und wehrhaft machen wollen. Aber, und davon bin ich leider überzeugt, und man muss einfach auch hier, zitiere ich nochmal Ben oder paraphrasiere ihn, einfach mit dem Bestehenden rechnen, sich keine Illusionen machen. Hier reicht die Quantität und die Qualität nicht aus, um eine neue Sub- und Gegenkultur, schon gar nicht aber um eine Massenbewegung und einen Zug nach Fiume zu organisieren, der dann einfach eine Stadt in Beschlag nimmt. Die letzten demografischen Wellen und Stöße, die noch die Lebenskraft unseres Volkes hervorgebracht hat, die ergossen sich und vergeudeten sich in der linken Studentenbewegung. Eine über die Maßen parasitäre Bewegung, nämlich an jungen Menschen, die profitierte von der demografischen Kraft, von der Struktur, von der Ordnung, der Disziplin, dem Opferbereitschaft, dem Aktivismus, den sie von ihren konservativen Eltern mitbekommen haben. Die Fähigkeit, so viele Leute zu motivieren, auf die Straße zu gehen, ja, bis hin zur hochperfektionierten Organisation der Stadtgerier, der RAF, das war diesen Leuten eingebläut worden von ihren verhassten, bösen, konservativen, patriarchalen Elternhäusern. Und mit dieser Kraft und dieser Organisations- und Fähigkeit und Opferbereitschaft haben sie ideologisch genau das Gegenteil vorangetragen, diese Strukturen aufgesprengt und selber eine verwässerte, verdünnte, ausgedünnte, schwache Saat hervorgebracht, nämlich Kinder, denen diese Traditionen, Werte und Disziplinen nicht weitergegeben wurden, die aber auch schon so ausgedünnt und so wenige waren, dass eine derartige demografische Kraft gar nicht mehr entstehen konnte. Letzte Nachgeburten, Nachwehen waren dann Subkulturen wie die Punk- und Antifa-Bewegung, die auf der linken Seite von den Ärzten bis zu Vizo ihre Lieder und ihre Mode hatte, während auf der rechten Seite von Onkels bis hin zu Lanzer die Skinhead-Bewegung, der nationale Widerstand auch nochmal, gerade mit der neuen Lebensinjektion aus dem Osten einen gewissen Schub erlebte. Häuser wurden besetzt damals. Es gab in jedem Kaff eine rechte Band und Gruppe und Gang. An den Bahnhöfen lungerten eben wahlweise die Punks oder die Skins herum, je nachdem, wer die andere Gruppe von dort vertrieben und eine regionale Dominanz hatte. All das liegt weit zurück und wird in dieser Form vorerst auch nicht wiederkommen. Ist das ein Grund aufzugeben und sich in La Moyenne, in das Grand Hotel Abgrund, zu flüchten? Nein, selbstverständlich nicht. Es bedeutet aber auch, dass man sich nicht in Illusionen flüchten darf, zu glauben, dass irgendwie unter Druck äußerer Verhältnisse und einer großen Krise oder durch die perfekten Meme-Sequenzen, die man irgendwie auf Twitter abspielt und die perfekte Propaganda, demografische Verhältnisse, die bestimmte Bewegungen erst ermöglichen, herbeibeschwört werden können. Nein. Und von Anfang an war auch bei der Gründung und bei der Organisation der Identitären Bewegung uns das klar. Besonders in kleiner Epizykel, ja, bezeichnet es natürlich auch, wenn jetzt Leute glauben, ernsthaft glauben, man könnte in Westeuropa mit dem derzeitigen bestehenden jugendlichen Potenzial die ohnehin auch schon schwachbrüstige rechte Studentenbewegung und den rechten revolutionären Aktivismus der 70er, 80er Jahre, teilweise 90er Jahre, wieder heraufbeschwören, könnte Straßenaktionsgruppen, ja vielleicht sogar Kampf- und Terrorgruppen neu gründen. Völlig absurd meiner Meinung nach und auch in einer Krisenzeit. Es sind die Strukturen nicht da, es sind die Familien nicht da, es sind die Typen nicht da, das ist das Personal nicht da, das zu solchen Aktionen, solchen Taten bereit wäre. Wozu sind wir überhaupt noch fähig? Wozu sind wir noch in der Lage? Wir haben diese Staatsmaschine. Wir haben die herrschende Ideologie und den ideologischen Staatsapparat. Und der ist derzeit der eingestellt und so programmiert, dass er unser Volk vernichtet. Das kann man wirklich glasklar und offen so sagen. In Deutschland ist die Interpretation des Grundgesetzes, nicht das Grundgesetz selbst, wichtige Distinktion, wichtiger Unterschied, so etwas wie die oberste Grundnorm, ja, und so etwas wie ein oberstes Dogma der herrschenden Ideologie. Diese herrschende Ideologie interpretiert das Grundgesetz insofern, dass es neben dem Staatsvolk, das immer multikultureller, bunter, diverser und transsexueller wird, kein deutsches Volk gibt und geben darf. Damit ist jede Behauptung, dass es das deutsche Volk gibt, erst recht jede Bestrebung, ein derartiges deutsches Volk am Leben zu halten, gegen die Menschenwürde der Neubürger gerichtet, verfassungswidrig und tendenziell zu bekämpfen. Und was natürlich als verfassungsfeindlich dargestellt wird, wird früher oder später auch im Strafrecht seinen Niederschlag findend dem repressiven Staatsapparat übergeben. Aber diese gesamte Apparatur ist sehr stark und sehr mächtig. Und wir sind mittlerweile auch nach Jahrhunderten der Staatserziehung und der Staatsunmittelbarkeit in der Auflösung unserer Familien- und Clanstrukturen im protestantischen Bereich, noch stärker als im katholischen Bereich, angewiesen auf diese Staatsrüstung. Ohne dieser Staatsrüstung zu glauben, dass wir jetzt aus dem Nichts heraus plötzlich, weil wir uns aber YouTube-Videos und TikToks anschauen, Stammesstrukturen aufbauen können und alle einen auf Wag wie Kernes machen, ist absurd, das funktioniert einfach nicht. Das liegt uns nicht mehr in den Genen, ja? Es liegt uns nicht mehr im Blut, um es brutal auszudrücken. Diese Verhaltensmuster, diese Traditionsbrüche, das kann man meiner Meinung nach nicht einfach wiederherstellen. Volker Zirke schreibt gerade einen Roman, wo genau mit so einem Gedanken dennoch gespielt wird. Möglich ist es. Science-Fiction und Visionen sind immer denkbar. Ich bin sogar selber gerade dabei, einen kleinen Roman zu schreiben. Mal schauen, ob ich den mal wirklich ernsthaft betreiben werde. Aber ich halte das nicht für einen gangbaren Weg. Was kann man tun? Man braucht politische Spezialeinsatztruppen und Kommandos, metapolitische SEKs, deren Aufgabe es ist, in der Programmierung des ideologischen Staatsapparats den Virus, der ihn gerade beherrscht, lahmzulegen und zu beseitigen. Wir müssen diesen Staatsapparat und diese Staatsmaschine umprogrammieren, solange das noch geht, dass sie in der Verteilung der Ressourcen, in der Vergabe von Staatsbürgerschaften, in der Grenzpolitik und Grenzkontrolle, in der Selektion, wer in das Land darf und wer nicht, den Bevölkerungsaustausch aufrecht, aufhält und unsere ethnokulturelle Identität bewahrt. Wenn wir das nicht schaffen, werden wir auf dieser großen Ebene als Volk nicht überleben. Und an dieser Arbeit, bei dieser Arbeit, können wir auch nicht darauf setzen, eine neue avantgardistisch-jugendliche Massenbewegung aufzubauen, weil die Demografie einfach nicht ausreicht. Wo noch eine demografische Masse da ist, und zwar quantitativ und qualitativ, in der Boomer-Bewegung, dort sind theoretisch auch noch Massenproteste auf der Straße möglich. Viele fragen sich, warum im rechten Lager die Thymusspannung, ja, bei den Boomern stärker ist, also die Bereitschaft, Gesicht zu zeigen, die Bereitschaft, auf die Straße zu gehen, Bereitschaft gegen Merkel mit aller Kraft zu demonstrieren, stärker ist das bei den Jugendlichen. Die Antwort ist logisch und klar. Es gibt einfach mehr von den Boomern, und die Boomer sind aufgewachsen in einer Zeit, in der sie selber noch die Mehrheit waren, haben also ein ganz anderes, stolzes Bewusstsein, und viele von ihnen stammen auch aus Familien mit Geschwistern und sind selber noch keine Einzelkinder, haben daher auch ein ganz anderes Sozialgefüge, ein ganz anderes Auftreten. Sprich, das könnte sein, dass eben das revolutionäre Massenpotenzial die Boomer sind. Das ist aber eine These, die ich in einer anderen Audioanalyse mal ausgearbeitet habe. Kurz, man braucht einen Modus des Aktivismus, des Auftretens, der mit der fehlenden Qualität und Quantität rechnet, die Wirkungsweise maximiert. Daher auch immer meine Kritik an Leuten wie Patriot Front, die ernsthaft glauben, dass sie irgendwann mit großen Massen, Tausend, Hundertschaften eben die Straßenbewegung der frühen 20er Jahre rekreieren und nachstellen können. Nein, man braucht kleine, spezialisierte, auf Medienarbeit, die Zensur umgehend angelegte Aktionsgruppen, metapolitische Aktionsgruppen, deren Aufgabe es ist, zusammen mit der Partei, mit der Bewegung, eben nach einer Reconquista-Strategie diesen Staatsapparat umzuprogrammieren, zu übernehmen und dafür Sorge zu tragen, dass Polizei, das Heer, dass die biometrischen Datenerfassungssysteme, die Überwachungskameras, die Grenzbalken, das gesamte Arsenal des modernen Staates für uns arbeitet und das ausgleicht, was wir nicht mehr haben, nämlich die demografische Macht und Masse auf der Straße. Zu glauben, wir können die wieder gewinnen, wenn wir Islamallianzen eingehen oder neue Völker gründen, halte ich für falsch. Nun, wenn das nicht klappt und wenn das nicht funktioniert, weil wir auch für diese Aufgabe der Reconquista keine kritische Masse mehr haben, weil wir es nicht schaffen, uns entsprechend zu organisieren, weil wir in einer Multiminoritätengesellschaft auch als eine Minderheit eben nicht eine Machtposition erringen können, dann bleibt der Plan B, nämlich die Strategie der Sammlung. Und die Frage ist nun, ob die nicht dem widerspricht, was ich jetzt vorher gesagt habe, Absage an das tribalistische Denken und an die Möglichkeit hier wieder die Uhr zurückzudrehen und als Europäer, als Deutsche so zu werben, wie die Afghanen und Syrer heute sind. Das stimmt. Und ich sehe auch hier ein großes Hindernis und eine große Schwierigkeit in der Sammlungsstrategie. Aber die Sammlungsstrategie ist sich ihrer Künstlichkeit und ihrer Unnatürlichkeit natürlich in jeder Konsequenz bewusst. Und sie ist auch nicht eine organische und natürliche Retribalisierung, sondern sie muss ebenfalls von einem staatlichen Gestaltungswillen getragen sein. Also im staatlichen Gestaltungswillen, sprich der Schaffung von vorstaatlichen, parastaatlichen Strukturen, die eine präfigurative Politik ermöglichen und das, was eigentlich der Staat machen sollte, eine identitäre Bevölkerungspolitik und eine patriotische Identitätspolitik, durch vorstaatliche Institutionen privat umzusetzen. Die Strategie der Sammlung habe ich bereits in anderen Audioanalysen genauer und detaillierter beschrieben. In der Sammlungsstrategie werden genau diese Potenziale, die jetzt zu wenig Butter auf zu viel Brot verstrichen, überall, auch wenn sie quantitativ noch einiges hermachen, qualitativ aber vereinzelt und isoliert sind, alle an verlorenen Fronten gegen eine Überzahl kämpfen, zusammengefasst, zusammengezogen, konzentriert. Und dort sollen und müssen dann auch neue Formen des Zusammenlebens, Familienförderung, eine Wiederentdeckung des Familiären, des Tribalen und des Gemeinschaftlichen entstehen, damit es zu einem Stopp des Bevölkerungsaustauschs und einem Bevölkerungswachstum kommt. In einem kleinen, konzentrierten Bereich würde dann dieses Kern- und Restvolk, wenn das gelänge, zumindest zum ersten Mal seit den 1970er Jahren wieder demografisch wachsen, sprich eine Abkapselung von 5 bis 15, im besten Fall 20 Millionen indigenen Deutschen, Österreichern, Schweizern plus einigen anderen Europäern oder auch assimilierten Migranten würde dann in einer bestimmten Region es schaffen, den Bevölkerungsaustausch umzudrehen und wieder demografisch zu wachsen, ohne Staat, ja gegen einen antideutschen, antieuropäischen Zentralstaat, der nach wie vor diese Bewegung und diese Strategie mit Repression bekämpfen würde. Das zeigt ein Eintrag im Verfassungsschutzbericht von Brandenburg, der über separatistische Konzepte auch meine Strategie der Sammlung in den Blick nimmt. Soweit meine Adnote zu diesem erschütternd schwarz gebildeten Zitat von Gottfried Benn. Weiter will ich es hier nicht treiben. Ich möchte nur klarstellen, dass ich mir selber keinerlei Illusionen mache über unseren Zustand und dass ich auch alle Leute und gerade die, die jetzt jung sind und so alt sind, wie ich vor 10 Jahren war, auch immer wieder daran ermahnen muss, auch im heißen Feuer der Jugend muss man eiskalt und glasklar, genau wie Gottfried Benn das gesagt hat, mit dem Bestehenden rechnen, eine brutale Lageanalyse betreiben und darf nicht das eigene Kool-Aid trinken. Damit entlasse ich euch in den heutigen Tag. Danke fürs Anhören. Auf Wiederhören und bis zur nächsten Audioanalyse.